Hallo und herzlich willkommen bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. In den letzten, sagen wir mal ungefähr 200 Jahren, hat die Presse, also Zeitungen, später auch Radiosender und Fernsehstationen, die haben die Menschen mit Nachrichten versorgt, damit sie informiert sind über das, was gerade los ist. Doch so wie früher funktioniert das heute nicht mehr unbedingt.
Heute, das kennen wir aus verschiedenen Studien, fällt es vor allem jüngeren Gruppen schwer, die Relevanz in journalistischen Produkten zu erkennen. Vielleicht gelingt die Ansprache nicht mehr so gut.
Wenn sich Jüngere nicht mehr so angesprochen fühlen, dann liegt das auch daran, dass sich die Medienlandschaft grundsätzlich verändert hat. Denn neben den klassischen journalistischen Nachrichtenmedien wird unsere Informationswelt heute von Plattformen dominiert, von sozialen Medien wie TikTok, YouTube oder Insta. Und die Ziele dieser Plattformen, die sind grundsätzlich andere als die von klassischen Nachrichtenmedien.
Plattformen zielen auf ein zufriedenzustellendes Publikum ab oder auf zufriedenzustellende Konsumentinnen. Nachrichtenmedien zielen eher auf ein Publikum ab, das sie informieren möchten.
Um diesen Unterschied zwischen klassischen Nachrichtenmedien und Plattformen, um den geht es heute in unserem Vortrag. Unser Redner ist Pascal Schneiders. Er ist Medienwissenschaftler und er sagt, die Dominanz von Plattformen wirft eine große Frage auf.
Gelingt es eigentlich noch, gemeinsame Themenöffentlichkeiten herzustellen? Und gelingt es, dass wir alle uns über die gleichen Dinge austauschen und unterhalten können?
Um diese Frage zu beantworten, erklärt Pascal Schneiders in seinem Vortrag ganz grundsätzlich und sehr ausführlich, was die Ziele von Plattformen sind, wie sie funktionieren und was es überhaupt bedeutet, eine gemeinsame Öffentlichkeit herzustellen. Er hat seinen Vortrag am 3. Juni 2025 in Mainz gehalten und er hat den Titel Die Plattformisierung der Öffentlichkeit.
Okay, also heute wird es um viele Grundbegriffe gehen. Es geht um Plattformen, es geht um Medien, es geht um Öffentlichkeiten und es geht um Qualität. Das sind fundamentale, essentielle Begriffe der Kommunikationswissenschaft. Und ich versuche die, auch wenn es theorielastig wird, etwas mit Leben zu füllen. Also ich möchte darüber sprechen, wie Plattformen und dabei insbesondere soziale Medien die Qualität der öffentlichen Kommunikation und damit auch die Funktions- oder die Leistungsfähigkeit von Öffentlichkeiten verändern. Und was das Ganze über die Meinungsmacht von sozialen Medien aussagt, wie wir das eigentlich begrifflich fassen können. Kurze Agenda, um dieses Vorhaben abzuarbeiten, schauen wir uns zunächst an, was Öffentlichkeiten eigentlich sind. Ja, ein alltäglich benutzter Begriff, aber es gibt dahinter sehr verschiedene Vorstellungen. Danach wird es darum gehen, wie Plattformen zu zentralen Konstituenten oder Herstellern von Öffentlichkeiten werden konnten und danach versuche ich systematisch zu beschreiben, wie Plattformen Öffentlichkeiten eigentlich verändern und wie wir diesen Wandel beschreiben und bewerten können und wo dabei auch die Grenzen unseres Wissens sind und welche Gründe diese Wissensgrenzen haben. Eins vorweg, Plattformen, was sind das eigentlich? Das sind datengetriebene, algorithmisch personalisierende Infrastrukturen, die Interaktionen zwischen Endnutzern, Drittanbietern und Inhalten erleichtern, algorithmisch sortieren, personalisieren, monetarisieren und regulieren. Und in diesem Vortrag beziehe ich mich vor allem auf die großen kommerziellen Social-Media-Plattformen, denn die stellen für die Nutzer und Nutzerinnen inzwischen sehr zentrale Orte dar, um persönliche oder professionelle Inhalte zu erstellen, auszutauschen, zu generieren, zu kommentieren. Und all diese Plattformen, so die Vorstellung oder die Idee, teilen bestimmte kommerzielle Werte und Praktiken. Sie sind eben nicht neutrale Informationsvermittler, sondern strategisch handelnde Akteure. Und die Durchdringung dieses Informationsökosystems durch diese Plattformen, Werte und Praktiken, das bezeichne ich hier als Plattformisierung. Zum Ende, damit das Ganze nicht superkulturpessimistisch endet, will ich noch gemeinwohlorientierte Plattformen andiskutieren. Also welche Alternativen haben wir eigentlich zu dem, was wir heute als selbstverständlich erachten? Nämlich eben die gängigen großen Plattformen. Starten möchte ich mit etwas, was Sie wahrscheinlich selbst bestätigen können. Soziale Medien durchdringen unseren Alltag, auch in Bezug auf die Nachrichtennutzung. Vor allem Jüngere, und dazu würde ich Sie mal zählen, stoßen in sozialen Medien auf Nachrichten. Das sind bei den 18- bis 24-Jährigen in Deutschland fast 30%, die in sozialen Medien auf Nachrichten stoßen und sie auch konsumieren, auf Instagram spezifisch. Und ein Viertel der 18- bis 24-Jährigen nutzt YouTube, um Nachrichten zu konsumieren. Das sind also Millionen von Menschen, für die solche Plattformen von zentraler Bedeutung sind, um sich über Relevantes in der Öffentlichkeit zu informieren. Und dementsprechend wichtig sind solche Plattformen auch für journalistische Medien geworden, was dazu führt, dass Nachrichtenmedien unter Anpassungsdruck stehen. Anpassungsdruck, sich den Anforderungen und Regeln oder den Logiken von Plattformen anzupassen. Und gleichzeitig neben diesem Anpassungsdruck ermöglichen Plattformen es auch nicht-journalistischen Akteuren, ihre Öffentlichkeiten herzustellen, zu erreichen und Dinge zu verbreiten und hohe Reichweiten zu generieren. Das können nicht-journalistische, pseudo-journalistische oder quasi-journalistische Akteure sein. Vielleicht haben Sie schon mal von Joe Rogan gehört, der in den USA im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl Millionen Leute mit seinen Interviews erreicht hat und auch Donald Trump interviewt hat. Ich glaube, es waren über 50 Millionen Aufrufe, die dieses Interview erzielt hat. Das verändert unsere Vorstellung von dem, was eigentlich Nachrichten sind und was als meinungsrelevant gilt, weil es auch neue nicht-journalistische Akteure sind, die diese Bilder zunehmend prägen. Und weil wir es mit einer fundamentalen Transformation zu tun haben, verändert sich auch viel für die Demokratie. Es wird Plattformen vielfach nachgesagt, die öffentliche Kommunikation oder die Öffentlichkeit an sich zu vergiften. Stichworte wie Hate Speech oder affektorientierte Kommunikation, die große Gereiztheit, sind viele Bücher darüber geschrieben worden, was Plattformen mit öffentlichen Diskursen machen. Und jüngst haben wir auch mitbekommen, dass Plattformen sich den politischen oder ökonomischen Druck in den USA beugen und so Dinge wie Content Moderation zurückfahren, in der Hoffnung, mit diesem Opportunismus auch in Zukunft ein sehr profitables Geschäftsfeld bedienen zu können. All diese Entwicklungen und all diese Zuschreibungen sind Grund genug, sich eingehender mit Plattformen zu befassen und was sie eigentlich machen mit der Qualität der öffentlichen Kommunikation und mit Öffentlichkeiten an sich. Bevor wir das tun, müssen wir aber noch mal ein paar Schritte zurückgehen und ein paar Grundbegriffe oder einen zentralen Grundbegriff klären. Wir müssen uns fragen, was Öffentlichkeiten eigentlich sind, damit wir ein gemeinsames Begriffsverständnis haben und eine Idee davon haben, was durch die Plattformisierung auf dem Spiel steht oder vielleicht auch durch die Plattformisierung besser werden kann, welche Chancen sich eröffnen. Öffentlichkeiten, das hatte ich schon angedeutet, da gibt es sehr viele unterschiedliche normative, theoretische und disziplinäre Zugänge. Öffentlichkeiten können unterschiedliche Abstraktionsgrade haben, unterschiedliche Organisationsgrade. Wir kennen zum Beispiel Spontanöffentlichkeiten, die relativ schnell wieder verfallen. Wir kennen Themenöffentlichkeiten, die zum Beispiel bestimmte Nischen bedienen und hoch spezialisiert sind. Wir kennen Medienöffentlichkeiten, das sind vielleicht die größten Öffentlichkeiten, weil Medien, klassische Nachrichtenmedien, nach wie vor sehr große Publika erreichen und herstellen. Es gibt also unterschiedliche Reichweiten, Mitglieder, aber auch normative Voraussetzungen und Funktionen. Je nachdem, ob man zum Beispiel mit einer liberalen oder einer deliberativen oder einer partizipatorischen Brille auf Öffentlichkeiten schaut, müssen Öffentlichkeiten unterschiedliche Voraussetzungen erfüllen, haben unterschiedliche Prozesse und unterschiedliche Outputs, von Konsensfindung bis hin zu einem dauerhaften Streit unterschiedlicher Perspektiven. Konsens ist aber, dass Öffentlichkeiten kommunikativ konstruiert sind, sie werden also hergestellt und ein System sind, in dem nach Neithardt, ein sehr wichtiger Autor in diesem Kontext, Themen und Meinungen gesammelt werden. Da haben wir einen Input. Sie werden verarbeitet, also ein Throughput, und diese Themen und Ideen und Meinungen werden dann auch weitergegeben in Form eines Outputs. An all diese drei Dimensionen richten sich normative Ansprüche. Und diese normativen Ansprüche sind auch gleichzeitig Qualitätsdimensionen. Qualität ist neben Plattformen und Öffentlichkeiten hier der dritte sehr wichtige Begriff dieser Vorlesung. Also prägen Sie sich das gut ein. Diese Qualitätskriterien zielen alle darauf ab, bestimmte demokratisch relevante Funktionen von Öffentlichkeiten zu garantieren. Und was können das für Funktionen und für Qualitätskriterien sein, die Öffentlichkeiten erfüllen müssen? Was den Input betrifft, sollten Öffentlichkeiten durch allgemeine Zugänglichkeit und Inklusion aller gesellschaftlichen Akteure und allgemein relevanter Themen und Meinungen gekennzeichnet sein. Da haben wir es mit einer Transparenz zu tun. Öffentlichkeiten sind laienorientiert, sie sollten also allen offen stehen. Für eine Öffentlichkeit braucht man keine Mitgliedschaft. Auf der Throughput-Ebene sollten die öffentlich geäußerten Ideen und Meinungen diskursiv ausgehandelt und in ihrer Vielfalt repräsentiert werden. Es sollte also keine zu großen Biases geben, dahingehend, welche Akteure sich öffentlich äußern und Ideen einbringen. Es sollte vielmehr einen Wettbewerb geben, in dem Öffentlichkeitsakteure ihre Ansichten zu gesellschaftlichen Problemen beispielsweise und zu bestimmten Zuständen oder Entwicklungen oder Lösungsempfehlungen einbringen und bestenfalls im argumentativen Austausch validieren und weiterentwickeln können. Deswegen die Validierungsfunktion. Ja, durch den Wettstreit der Ideen werden die Argumente im weiteren Verlauf geschärft. Das bedeutet aber auch, dass der Input, der geliefert werden muss und der validiert werden will, eine gewisse Qualität erfüllen muss. Ja, damit Argumente weiter geschärft werden, muss es sich auch um Argumente handeln oder auch um Meinungen und nicht um Dinge, die vollkommen losgelöst von der Realität sind und die auch die Grenzen der zulässigen Meinungsäußerungen überschreiten. Es sollte bestenfalls sachlich ablaufen, es sollte sich um zuverlässige Informationen handeln, es sollten vielfältige Perspektiven vermittelt werden, es sollte auch respektvoll und zivil kommuniziert werden. Am besten gehen die Menschen dabei aufeinander ein, hören sich zu, nehmen die Argumente auf, verarbeiten sie und schärfen sie dann. Ziemlich hohe Anforderungen, muss man an der Stelle schon sagen. Auf der Output-Ebene, und da beziehe ich mich auf Habermas, ein anderer wichtiger Akteur, was Öffentlichkeitstheorien betrifft, werden die Inhalte unorganisiert aufeinandertreffen. Das handelt sich um Kommunikationsströme, die in einem Netzwerk unterschiedlicher Öffentlichkeiten aufeinandertreffen. Und am besten werden diese vielfältigen Informations- und Kommunikationsströme zu inhaltlich überzeugenden öffentlichen Meinungen verdichtet, an denen sich die Bürgerinnen und die politischen Akteure bei ihrer Entscheidungsfindung und Willensbildung ausrichten können oder auch sollten. Und dieser Fokus auf allgemein relevante Themen ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern, sich als Teil einer Gemeinschaft oder als Teil eines Kollektivs wahrzunehmen und beispielsweise als Mitglieder einer Demokratie. Und es ermöglicht ihnen auch, ihre Aufmerksamkeit auf die gleichen Themen und Streitfragen zu richten. Also wir haben es hier mit einer Synchronisierung zu tun von der Vielzahl, von der Komplexität oder der Kakophonie unterschiedlicher Stimmen, die in der Gesellschaft hörbar sind. Ja, Öffentlichkeit hat dadurch eine Integrationsfunktion, eine Orientierungsfunktion. Sie schafft einen Common Meeting Ground. Sie schafft es also, dass unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichen Themen und Perspektiven aufeinandertreffen und synchron darüber diskutieren können. Deutlich wird also schon, dass Öffentlichkeiten oder politische Öffentlichkeiten mehrere Vermittlungsleistungen erfüllen sollten. Eine horizontale Vermittlung der politischen Positionen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern bzw. zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen und eine vertikale Interessensvermittlung von den Bürgerinnen zu Politikern und eine ebenfalls vertikale Entscheidungsvermittlung von den Politikern zu den Bürgern. Und der Einbezug von öffentlichen Meinungen und das Schaffen von Transparenz über Policy-Prozesse, das trägt ebenfalls zu responsiven Entscheidungsprozessen und zur Legitimation von politischer Macht, von Institutionen und von Problembearbeitungsprozessen bei, weil Öffentlichkeit die Chance gibt, dass bestimmte Probleme eben von der Basis an die Entscheidungsträger herangetragen werden und vice versa. Deutlich wird auch, dass Öffentlichkeiten, und das hatte ich vorhin schon gesagt, eben von bestimmten Akteuren hergestellt werden. Wenn wir also Öffentlichkeiten und ihre Funktionsfähigkeit verstehen wollen und bewerten wollen, dann müssen wir uns mit diesen Akteuren oder auch den Konstituenten von Öffentlichkeit auseinandersetzen. Wir müssen schauen, welche Werte haben die eigentlich, welche Praktiken haben die, welche Normen verfolgen die. Und darauf können wir dann auf die Qualität von Öffentlichkeiten schließen. In den vergangenen 2 Jahrhunderten waren es vor allem klassische Nachrichtenmedien, Presseverlage beispielsweise, die Öffentlichkeiten hergestellt haben. Die haben quasi den gesellschaftlichen Auftrag, eine gemeinsame Öffentlichkeit herzustellen und einen Dienst für das Allgemeinwohl zu leisten. Um den Bürgerinnen und Bürgern eine eigene Meinungsbildung, rational motivierte Wahlentscheidungen und eine integrativ wirkende, übereinstimmende Wahrnehmung der politischen Wirklichkeit zu ermöglichen, sollten diese Konstituenten von Öffentlichkeiten, wie gesagt, vor allem Nachrichtenmedien, idealerweise den Input der verschiedenen gesellschaftlichen Akteure, die es in der Gesellschaft so gibt, inklusiv und rational verarbeiten und synchronisieren. Sie sollten also unterschiedliche relevante Standpunkte zu gesellschaftlich relevanten Problemen in ausgewogener und aufeinander Bezug nehmender Art und Weise vermitteln und dabei auch unterschiedliche Gruppen und Milieus erreichen. Das heißt, Berichterstattung sollte, um demokratische Öffentlichkeiten am Laufen zu halten, relativ akkurat oder sachrichtig sein. Sie sollte zugänglich sein, also einen gewissen Verständlichkeitsgrad haben. Sie sollte vielfältig in ihren Themen und Perspektiven sein, damit wir auch unterschiedliche Gruppen, Themen, Perspektiven in der Gesellschaft abgebildet sehen. Sie sollte relevant sein, also nicht nur Einzelpersonen betreffen, und sie sollte auch aktuell und unabhängig produziert sein. Das sind alles Qualitätskriterien für öffentliche Kommunikation im Allgemeinen beziehungsweise für Nachrichten im Speziellen. Und all das wird zumindest in Teilen jetzt durch Plattform und Plattformmacht und Plattformisierung in Frage gestellt. Und die Frage ist, wie konnte es dazu kommen, dass wir es jetzt mit einer fundamentalen Disruption von Öffentlichkeiten haben, dass darüber diskutiert wird, dass Öffentlichkeiten zerfallen oder ihre Leistungen nicht mehr erfüllen können. Eine kleine Anekdote dahin, dass Twitter beispielsweise oder Facebook diese hohen Reichweiten auch in der Nachrichtennutzung erzielen, wie ich eingangs beschrieben hatte, das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist teilweise eine willkürliche Entwicklung oder eine Entwicklung, die auf Zufällen basiert. Es war 2012, als Facebook erkannt hat, okay, wir wollen auch im Nachrichtenbereich mitmischen. Und das kam daher, dass Twitter damals die heiße Plattform war, um sich über die aktuellsten Dinge auszutauschen. Und zumindest wird es in einem Wired-Artikel so erzählt, dass Mark Zuckerberg und das Facebook-Management eifersüchtig oder etwas neidisch auf diese Position Twitters war, in dieser zentralen Position im Nachrichtenökosystem. Und deswegen hat auch Facebook beschlossen, wir werden Nachrichten mehr und stärker in unserem Newsfeed integrieren. Und das ist dann auch ganz gut gelungen. Wir sehen hier auf dieser Grafik, wie ab 2012 oder 2013 Facebook massiv an Bedeutung gewonnen hat als Plattform, die Traffic zu Nachrichtenwebsites leitet. Und das ist dadurch passiert, dass es eine strategische Entscheidung gab, im Facebook-Management Nachrichten prominenter zu platzieren und mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Also es war eine aktive strategische Entscheidung, die auf der Beobachtung des ökonomischen Umfelds basiert hat. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es noch viele andere Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass digitale Plattformen oder Social-Media-Plattformen die große Rolle erlangt haben, die sie heute im Nachrichtenkonsum spielen. Auf der Mikroebene beispielsweise müssen wir uns anschauen oder uns bewusst machen, dass es vielleicht klassischen Presseerzeugnissen nicht mehr so gut gelungen ist, Bedürfnisse zu befriedigen, wie das vielleicht Jahrzehnte oder noch länger der Fall war. Und heute, das kennen wir aus verschiedenen Studien, fällt es vor allem jüngeren Gruppen schwer, die Relevanz in journalistischen Produkten zu erkennen. Vielleicht gelingt die Ansprache nicht mehr so gut. Also haben wir es mit veränderten oder sich verändernden Nutzungspräferenzen und Nutzungsmustern zu tun auf der Mikroebene, die vielleicht ein Gelegenheitsfenster geschaffen haben für Plattformen, sich im Nachrichtenbereich oder bei der Vermittlung von politischen Informationen zu engagieren. Auf der Mesoebene haben wir unterschiedliche Charakteristika von Plattformen, die monopolartige Tendenzen begünstigen. Sie haben wahrscheinlich alle schon mal gehört von Netzwerkeffekten direkter oder indirekter Art. Je mehr Nutzer und Nutzerinnen eine Plattform hat, desto attraktiver wird sie auch für andere, desto attraktiver wird sie auch für Werbetreibende. Wir haben Login-Effekte, die dafür sorgen, dass die Wechselkosten steigen beim Umspringen auf alternative oder Konkurrenzangebote. Sie werden also als Nutzer, Nutzerin eher auf der Plattform festgehalten durch zum Beispiel das technologische Design. Wir haben die riesige Datenbasis, die Plattformen inzwischen aggregiert haben. Und Plattformen, das darf man auch nicht unterschätzen, haben auch die Ressourcen und die Kompetenzen, diese Datenbasis auszuwerten. Dazu brauchen sie enorm viel Rechenleistung, dazu brauchen sie das richtige Personal. Dafür müssen sie attraktiv sein, das rekrutieren und bezahlen zu können. Und diese Datenbasis ermöglicht es, attraktive, personalisierte Empfehlungen auszuspielen. Sie ermöglicht es mitunter auch, ihr Verhalten zu prognostizieren und sie mit das zu versorgen, was sie vielleicht, von dem sie noch gar nicht wissen, dass es für sie interessant ist. Und Plattformen haben eine große Finanzkraft. Und das ermöglicht es auch zum Beispiel, viel Geld in Content-Creator-Programme zu stecken. Und auf der Makroebene haben wir seit Jahrzehnten schrumpfende Auflagen im Printbereich. Und auf der anderen Seite haben wir auch ausreichend Risikokapital, vor allem in den USA, wo Milliarden oder hunderte Millionen von Dollar in die Entwicklung und Durchsetzung kommerzieller Plattformen investiert wurden. Das Ganze ist für einige wenige Akteure auch aufgegangen. Werbung verlagert sich ins Internet, aber klassische Medien profitieren davon wenig, denn 2/3 des Online-Werbemarktes weltweit wird von Facebook und Google dominiert. Der Wandel oder die Bewegung ins Internet, das ist etwas, wovon nur sehr wenige profitieren, und zwar derart, dass Amazons Werbeumsatz inzwischen größer ist als der aller Zeitungsverlage zusammen. Ein einziges Unternehmen hat höhere Werbeumsätze als alle Zeitungsverlage auf der ganzen Welt. Das zeigt, für manche ist das Geschäft profitabel und wir haben es vielleicht mit selbstverstärkenden Effekten zu tun. Wenn Sie viel Werbeumsätze machen, können Sie eher in Ihr Netzwerk investieren, in die Weiterentwicklung Ihrer Datenbasis und Ihrer Empfehlungssysteme, in Content-Creator-Programme und in andere Förderprogramme als die doch eher darbende Nachrichtenbranche. Was bedeutet das jetzt für öffentliche Kommunikation? Da müssen wir uns nochmal systematisch damit auseinandersetzen, was wir eigentlich unter Plattform verstehen. Ich hatte schon gesagt, Plattformen sind strategische Akteure, die bestimmte Logiken haben. Und wenn wir uns mit Plattformen auseinandersetzen, dann bietet sich natürlich in diesem Kontext ein Vergleich an mit den klassischen Nachrichtenmedien, damit wir das Ganze etwas einordnen können. Nachrichtenmedien und Plattformen lassen sich anhand von 6 Dimensionen unterscheiden, nämlich dem Publikumsverständnis, den inhaltlichen Vermittlungsnormen, der Inhaltepräsentation oder der Architektur, den Werten, dem Geschäftsmodell und der Struktur. Und all das beeinflusst, wie Informationen ausgewählt, verarbeitet und präsentiert werden, also auch öffentliche Kommunikation. Ohne jetzt auf alles im Detail einzugehen, aber Sie sehen ein paar grundlegende Unterscheidungen. Natürlich sind das teilweise normative Unterscheidungen oder Idealisierungen. Auch Nachrichtenmedien sind in der Praxis längst nicht immer dran an diesen Idealen. Aber wir sehen ein paar Unterschiede, was die Normen und Praktiken dieser beiden Akteure betrifft. Ja, Plattformen zielen auf ein zufriedenzustellendes Publikum ab oder auf zufriedenzustellende Konsumentinnen. Nachrichtenmedien zielen eher auf ein Publikum ab, das sie informieren möchten. Plattformen arbeiten mit algorithmischer Personalisierung, um einzelne Inhalte einzelnen Nutzerinnen zuzuspielen. Und sie arbeiten mit Content Moderation, also der meistens automatisierten Sperrung oder Löschung oder auch Hervorhebung bestimmter Inhalte. Und sie haben auch bestimmte Benutzungsregeln, die bestimmen, was Sichtbarkeit auf den Plattformen erlangt und was nicht. Nachrichtenmedien arbeiten dahingegen eher mit Nachrichtenfaktoren, die werde ich Ihnen jetzt nicht rekapitulieren. Ich denke, die kennen Sie, und arbeiten auch mit einer redaktionellen Linie. Und diese beiden Faktoren bestimmen wesentlich mit, welche Themen, welche Perspektiven in welcher Reihenfolge präsentiert werden. In Bezug auf die inhaltliche Darstellung werden Sie, wenn Sie Social Media Plattformen öffnen, eher einen etwas entbündelten Stream an Informationsschnipseln begegnen. Sie haben kurze Inhalte, die aus Ihrem vielleicht ursprünglichen redaktionellen Kontext herausgerissen wurden. Sie haben vor allem eine visuell orientierte Aufbereitung. Das liegt daran, dass zum Beispiel Plattformen aus Werbevermarktungsgründen eher Video als Text bevorzugen. Mit Blick auf Nachrichtenmedien haben wir es meistens mit einem redaktionellen Gesamtprogramm zu tun. Inhalte werden eben nach bestimmten redaktionellen Erwägungen in bestimmter Reihenfolge und Aufmachung präsentiert. Die Länge beispielsweise oder die Größe der Überschrift sagt etwas über die Wichtigkeit eines Inhalts aus. Und Sie haben idealerweise auch eine klare Trennung zwischen Bericht und Meinung. Das finden Sie auf den redaktionellen Plattformen nicht. Da ist alles durcheinander gewürfelt, egal welche Herkunft es hat. Was die Werte betrifft, und da kann man sich die Geschäftsberichte anschauen beispielsweise oder die Patente von Plattformen. So betonen Plattformen vor allem Vernetzung, Gemeinschaft, individuelle Entfaltung und Kreativität, Offenheit, ökonomischen Erfolg. Und den Nachrichtenmedien geht es dann eher um so Dinge wie einen Dienst am Gemeinwohl. Das Geschäftsmodell, beide Seiten adressieren meistens einen Lesermarkt und einen Werbemarkt, aber das hatte ich schon angesprochen, Plattformen haben da eine viel größere Datenbasis und eine viel genauere algorithmische Personalisierung. Und was die Struktur betrifft, auch da haben wir auf beiden Seiten eine Vermischung von teilweise ideellen, normativen Leitlinien und ökonomischen Leitlinien. Auch Nachrichtenmedien müssen natürlich Geld verdienen, die kommerziellen zumindest. Aber wir sehen, um das nochmal herauszustellen, bedeutende Unterschiede, was die Ansprache betrifft und was die Relevanzzuschreibung bestimmter Inhalte betrifft zwischen Nachrichtenmedien und Plattformen. Was bedeutet jetzt dieser Aufstieg oder dieser Bedeutungsgewinn von Social Media Plattformen für die Qualität öffentlicher Kommunikation? Ich hatte schon gesagt, was man unter Qualität, auch da gibt es natürlich hunderte Zugänge, verstehen kann. Sachlich richtig sollte es sein, es sollte perspektivenvielfältig sein, es sollte zugänglich sein, es sollte eine allgemeine Öffentlichkeit ansprechen. Auch hier müssen wir ein bisschen genauer hinschauen, wenn wir uns dieser Frage des Zusammenhangs zwischen Plattformisierung und Qualität öffentlicher Kommunikation anschauen. Wir können Qualität nach ihrer Produktion, Distribution und Rezeption unterscheiden. Und alle drei Dimensionen werden durch die Plattformisierung beeinflusst. Produktionsqualität kann man zum Beispiel verstehen als die Herstellung von sachrichtigen, zugänglichen, vielfältigen, relevanten, aktuellen, unabhängig produzierten Inhalten über öffentliche Angelegenheiten. Distributionsqualität wiederum, das ist die Sichtbarkeit dieser hochwertig produzierten Inhalte. Wenn Sie hochwertige Nachrichten produzieren, aber die sind nirgendwo sichtbar, dann wird sich da keine Medienwirkung entfalten. Deswegen ist die Sichtbarkeit, die Distributionsqualität wichtig. Und aus dem gleichen Grund ist auch die Rezeptionsqualität wichtig. Sie können noch so hochwertig produzierte Inhalte haben und die können noch so viel Sichtbarkeit haben, wenn diese Inhalte nur sehr einseitig und nur sehr oberflächlich rezipiert werden. Auch dann werden sie vielleicht nicht die demokratietheoretisch wünschenswerte Wirkung entfalten, nämlich, dass sie eine ausgewogene Meinungsbildung haben, dass sie rationale Wahlentscheidungen treffen beispielsweise und dass sie in einen argumentativ schärfenden Austausch gehen, dass sie vielleicht Toleranz für andere Perspektiven entwickeln. Deswegen, es bringt nichts, Qualität nur auf die Produktion zu begrenzen. Wir müssen uns auch mit der Distribution und der Rezeption befassen. Und auf diese drei Dimensionen werde ich später nochmal zurückkommen. Denn Social-Media-Plattformen, die verändern die öffentliche Kommunikation und deren Qualität in allen drei Dimensionen und auf dreierlei Art und Weise. Zum einen begünstigen Social-Media-Plattformen die Entstehung von neuen Akteuren, zum Beispiel Content-Creatern oder Social-Media-Influencern. Rezo kennen Sie. Markus Söder bezeichnet sich selbst auch als Content-Creator. Und das sind Persönlichkeiten, die vielleicht vorher nicht diesen Zugang zur Öffentlichkeit haben, denn vorher haben Nachrichtenmedien als Gatekeeper darüber bestimmt, welche Akteure, Themen, Perspektiven, große Reichweiten oder Aufmerksamkeit in welchem Kontext erlangt haben und welche nicht. Das ist heute anders. Sie können, und das passiert auch, ein größeres Publikum erreichen als so manch etabliertes Nachrichtenmedium. Diese neuen Plattformakteure, die stehen im Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Vertrauen mit den klassischen Nachrichtenmedien und ihren klassischen Qualitätskriterien. Manche von diesen Akteuren sind in ihrer Praxis und in ihren Normen ähnlich zu den klassischen Nachrichtenmedien. Andere wollen eher Gegenöffentlichkeiten etablieren und zeichnen sich dadurch aus, dass sie gerade nicht journalistisch arbeiten, sondern eine vermeintliche, ungefilterte Nähe zu Ereignissen haben und sich als besser in der Lage sehen, Realität zu beschreiben. Auf der anderen Seite sehen Sie die Nachrichtenmedien und die stehen unter Anpassungsdruck, eben weil sie inzwischen neue Akteure haben, die große Reichweiten erzielen, die vielleicht auch vor allem in jüngeren Zielgruppen recht großes Vertrauen genießen. Und die stehen unter dem Anpassungsdruck, sich den Erfolgslogiken von Social Media anzupassen, an ihrer gesamten Wertschöpfungskette. Da gerät vielleicht die journalistische Logik für die Auswahl und Aufbereitung von Nachrichten unter Druck. Das heißt, wir haben es hier mit einer sogenannten Deinstitutionalisierung zu tun. Wenn die klassischen journalistischen Werte, Praktiken, Normen für die Produktion und Verbreitung von Nachrichten an Bedeutung verlieren. Wir können aber auch einen direkten Einfluss von Plattformen auf die Qualität sehen, zum Beispiel durch die technischen Vorgaben von Plattformen und die algorithmische Personalisierung. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. All das jedenfalls kann die Erfüllung demokratischer Funktionen zum Guten, aber auch zum Negativen beeinflussen. Es kann der gemeinsamen Erkenntnisgewinnung zuträglich sein oder auch abträglich. Es kann die fundierte Meinungs- und Willensbildung gefährden oder fördern. Es kann die Repräsentation der gesellschaftlichen Heterogenität fördern oder beeinträchtigen. Es kann unabhängige Kontrolle und Kritik beeinträchtigen oder fördern. Und jetzt müssen wir uns genauer anschauen, was sagt eigentlich die empirische Lage dazu? Was wissen wir aus den Studien im Kontext zu diesen Fragen, wie es eigentlich aussieht? Überwiegen die Chancen oder die Risiken? Deswegen wollen wir uns die Auswirkung der Plattformisierung auf die drei Qualitätsdimensionen, also Produktion, Distribution und Rezeption öffentlicher Kommunikation, noch mal etwas genauer anschauen. Ich hatte schon vorhin beschrieben, dass diese niedrigen Zugangshürden zur Öffentlichkeit zu einer Neuinstitutionalisierung einer doch ziemlich heterogenen Gruppe von Informationsangeboten geführt hat. Denken Sie nochmal an Rezo, denken Sie an Attila Hildmann, denken Sie an Markus Söder, die vielleicht doch unterschiedliche Absichten, Ressourcen, Kompetenzen und Reichweiten beispielsweise haben. Ich hatte auch schon gesagt, dass diese neuen Akteure, diese Plattformakteure, die eben nur da sind, weil es Plattformen gibt, nicht immer klassische journalistische Werte und Normen teilen, sondern sich doch eher an die Plattformlogiken orientieren. Die Plattformlogiken hatte ich ja im Vergleich zu Nachrichtenmedien beschrieben als eher an individueller Relevanz orientiert und weniger an ideellen Vorstellungen wie dem Dienst am Gemeinwohl. Und andere Akteure, ja, die wollen sich eben bewusst abgrenzen von klassischen journalistischen Medien durch ihre ungefilterte Nähe beispielsweise. Und sie wollen Gegenöffentlichkeiten aufbauen oder erreichen. Manche verbreiten auch Des- oder Missinformationen oder Volksverhetzung oder ganz klar illegale Inhalte oder Inhalte, die nicht so ganz klar illegal sind, sondern sich eher im Graubereich bewegen, beispielsweise verschiedene Formen von Hate Speech. Jedenfalls, diese zunehmende Bedeutung der Plattformlogik für die öffentliche Kommunikation geht einher mit eben einer Deinstitutionalisierung von Nachrichtenmedien. Nachrichtenmedien sind inzwischen nicht mehr die Gatekeeper, die exklusiv Zugang zur Öffentlichkeit haben, sondern stehen im Wettbewerb mit einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure, sei es mit den Plattformen selbst oder mit den Akteuren, die auf diesen Plattformen unterwegs sind und durch sie groß geworden sind. Das heißt, klassische Nachrichtenmedien verlieren an Autonomie, weil es nicht mehr ihre ganz eigene Entscheidung ist, welche Inhalte wollen sie auswählen und hervorheben. Da spielen natürlich auch Abwägungen, wie Erfolg auf Plattformen zu erzielen, eine Rolle. Wir haben es also mit einer Adaption an Social-Media-Logiken zu tun und das begünstigt, so die häufig vertretene Annahme zumindest, die Verbreitung von sogenannten Soft News. Das heißt, Themen oder Inhalte, Beiträge, die auf das Seichte abzielen. Da geht es nicht unbedingt um Politik, da geht es um subjektive oder meinungsbezogene Perspektiven. Es geht um eine affektorientierte Sprache. Es geht um einen Fokus auf Personen und Sensationen und so weiter. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, weil es die Zugänglichkeit zu Nachrichten erhöhen kann. Vielleicht gibt es Menschen, und das sehen wir in den vergangenen Jahren verstärkt oder zunehmend, die sich von Nachrichten eben nicht angesprochen fühlen und nur das Negative sehen. Vielleicht bietet solchen Menschen oder gerade solchen Menschen Boulevardesk oder soft aufgemachte Nachrichten eine Chance, mit politisch relevanten Inhalten in Kontakt zu kommen. Also wir haben es mit einer auf Social Media eher soften Auswahl von Nachrichten zu tun, aber auch die Präsentation von Nachrichten ist auf Social Media eher soft. Denken Sie an die Inhalte, die eher kurz sind, die eher audiovisuell sind, wo es vielleicht eher um Meinungsfragen geht. Und stellen Sie sich die Frage, was können Sie an Wissen in 60 Sekunden, und darauf sind Instagram-Videos begrenzt, vermitteln. Wie sehr gelingt es Ihnen, da Vielfalt oder Kontext abzubilden? All das ist doch etwas begrenzt. Wie stark sich jetzt aber die klassischen Nachrichtenmedien an diese Plattformlogiken ausrichten, das hat natürlich unterschiedliche Faktoren, die damit ins Spiel kommen. Je nachdem, wie viel Ressourcen ein Medium hat, welche Zielgruppe es hat, welche Markenidentität es hat, welche redaktionelle Linie und welche alternativen Disruptionsmodelle beispielsweise. Also es gibt vielleicht die großen klassischen Nachrichtenmedien, die weniger dem Anpassungsdruck ausgesetzt sind, zum Beispiel die New York Times und andere, die sich teilweise sogar von Social-Media-Plattformen zurückziehen, weil die Abhängigkeiten zu groß sind. Und es gibt kleinere oder Digital-Only-Verlage oder Publisher, wo der Anpassungsdruck schon größer ist, weil recht viel Traffic von den Plattformen zu deren originären Online-Angeboten geleitet wird. Und da müssen sie also, um Aufmerksamkeit zu erzielen, eben mit den Anforderungen und den Relevanzkriterien der Plattform mitspielen. All das, und wir haben inzwischen doch eine Vielzahl an unterschiedlichen Plattformen in unterschiedlichen Märkten, das bindet natürlich auch Ressourcen. Ressourcen, die vielleicht in Redaktionen fehlen, weil sie unterschiedliche Kanäle bespielen müssen und weil sie teilweise für Instagram und TikTok Social-Media-Beiträge exklusiv produzieren. Die Frage steht im Raum, und das ist empirisch noch nicht geklärt, ob diese Ressourcen dann für zum Beispiel investigative Formate fehlen, eben weil sie die Notwendigkeit haben, unterschiedliche Inhalte an die unterschiedlichen Kanäle anzupassen. So viel zu der Produktionsqualität und wie die durch die Plattformisierung beeinflusst wird. Schauen wir uns die Distributionsqualität an. Hier steht ja die Frage im Raum, welche Sichtbarkeit erlangen eigentlich gute Qualitätsstandards erfüllende öffentliche Kommunikation auf Social Media? Da muss man sagen, wir wissen es nicht. Denn Plattformen bestimmen durch weitgehend intransparenten Code und Benutzungsregeln und auch Verträge, wer in welcher Form Zugang zu ihren Infrastrukturen, zu Publikumsdaten und zu den Plattformöffentlichkeiten hat. Auf diese Weise, durch ihren Code, durch ihre Verträge, durch ihre Architektur, nehmen Plattformen Einfluss darauf, welche Inhalte in welchem Stil und Kontext und in welcher Form vermittelt werden und Sichtbarkeit erlangen. Also eine höchst individuelle Frage. Was wir aber wissen, ist, dass journalistische Beiträge auf Plattformen eben zwischen anderen, nicht unbedingt journalistischen Inhalten unterschiedlichster Herkunft eingebettet sind. Das heißt, auf Social-Media-Plattformen sind Nachrichten Teil eines kontinuierlichen Stroms von flüchtigen, unzusammenhängenden Informationsschnipseln. Und in welchem Kontext die Beiträge ausgespielt werden, darüber haben die Nachrichtenmedien keine Kontrolle. Was wir auch wissen, ist, dass das Vorhandensein von demokratietheoretisch vielleicht wünschenswerten Hard News in den Newsfeeds der Social-Media-Plattform ein, das hatte ich eben schon angesprochen, sehr individuelles Ergebnis algorithmischer Werte, aber auch der Nutzerpräferenzen und des individuellen Netzwerks der Nutzer sind. Im Gegensatz zu Nachrichtenmedien richten sich eben diese algorithmischen Werte, sich eben nicht an ein breites Publikum richten, sondern an die einzelnen Konsumentinnen und Konsumenten, die eben zufriedengestellt werden sollen, nicht unbedingt informiert werden sollen. Wo die Inhalte herkommen und welche Qualität diese Inhalte haben, das ist Plattformen so ziemlich egal. Das hat Zuboff beschrieben als die radikale Indifferenz von Plattformen gegenüber der Herkunft von Inhalten. Hauptsache, es trägt zu den Interaktionen und zur Erhöhung der Verweildauer bei. Die Empfehlungssysteme von Plattformen, die ja algorithmisch funktionieren, sind dementsprechend ausgerichtet oder optimiert darauf, datengenerierende Nutzerinteraktionen und die Verweildauer zu maximieren. Und wie stellen Plattformen die individuelle Relevanz dann fest, die ein Beitrag für einen Nutzer X oder eine Nutzerin Y hat? Beispielsweise je nachdem, wie stark eine Nutzerin mit dem Beitrag desselben Accounts schon interagiert hat. Oder ob auch ihr Netzwerk, ihr Freundeskreis Inhalte eines bestimmten Accounts gut findet. Und natürlich auch die Aktualität des Beitrags spielt da eine Rolle. Wir wissen auch, dass auf YouTube beispielsweise Nachrichten weniger häufig empfohlen werden als Unterhaltungsinhalte. Das heißt, algorithmische Empfehlungen lenken die Nutzerinnen zunehmend von Nachrichten ab hin zu Unterhaltung. Und das Gleiche konnten Experimente auch für TikTok zeigen. Auch dort haben algorithmische Empfehlungen überwiegend zu Unterhaltungsangeboten geführt. Und das war natürlich für die Sichtbarkeit von Nachrichten oder ja, qualitativ hochwertigen Informationen mit demokratietheoretischer Bedeutung eher abträglich. Heißt also, Nachrichten spielen auf Social Media nur eine sehr untergeordnete Rolle. Sie werden eher von anderen Inhalten verdrängt als empfohlen, als dass sie Sichtbarkeit erlangen. Algorithmisch relevanter sind Inhalte von Freunden und Freundinnen, aber auch emotionale und polarisierende Inhalte. Also solche, die nicht ausgewogen sind, sondern eher Lagerdenken befeuern. Man muss aber auch dazu sagen, Grund dafür sind nicht nur algorithmische Praktiken oder Werte, sondern auch die menschliche Tendenz zum Gruppendenken und die menschliche Tendenz zu Bestätigungsfehlern. Also, dass wir uns alle eher mit Informationen umgeben wollen, die unsere eigenen Weltsichten und Meinungen bestätigen. In Interaktion, im Zusammenspiel mit der algorithmischen Personalisierung führt es aber dazu, dass Menschen doch eher mit einseitigen Dingen konfrontiert werden. Nicht unbedingt immer mit dem, was die eigene Meinung oder das eigene Weltbild bestätigt, sondern mit polarisierenden Inhalten, die eben nicht ausgewogen sind, die entweder diametral zum eigenen Weltbild stehen oder das eigene Weltbild bestätigen. Und das kann natürlich wiederum Polarisierungstendenzen befeuern. Schauen wir uns noch die letzte Dimension an, die Rezeptionsqualität, wo ja die Frage im Raum steht, okay, wir haben vielleicht Nachrichten, die oder Inhalte, die nach Qualitätsstandards produziert wurden und auch Sichtbarkeit erlangen, aber wir müssen auch die Voraussetzung erfüllen, dass diese Inhalte von den Menschen nicht nur wahrgenommen werden, sondern auch möglichst unverzerrt, unvoreingenommen, tiefgehend, elaboriert, verarbeitet werden. Und was können wir da auf Plattformen beobachten? Da ist zunächst mal festzustellen, dass die Rezeption von Nachrichten oder politischen Inhalten auf den meisten Social-Media-Plattformen nur ein nebensächliches Nutzungsmotiv darstellen. Ob Inhalte jetzt einen journalistischen Hintergrund haben, ist insbesondere für jüngere Nutzer und Nutzerinnen eher von untergeordneter Rolle. Da geht es eher darum, welches Thema wird konsumiert und nicht unbedingt um die Quelle. Und dazu kommt noch, dass die Plattformarchitektur, also das Design der Plattform, wem ermöglichen sie wie Zugang und auf welche Art und Weise werden Inhalte ausgespielt? Diese Plattformarchitektur mit ihrem standardisierten Design und dem Fehlen von Glaubwürdigkeitshinweisen, die verschleiert eher die Herkunft von Informationen. Und das erschwert es, eben Heuristiken zu entwickeln oder Schemata, anhand derer Sie als Nutzer und Nutzerinnen die Glaubwürdigkeit von Informationen beurteilen können. Denken Sie nochmal an Ihren Instagram- oder TikTok-Account, die ja relativ ähnlich in ihrer technischen Aufmachung und in ihrer Länge sind. Da haben Sie als Nachrichtenmedium nicht super viele Möglichkeiten, Branding zu betreiben oder auf die Herkunft eines Inhalts aufmerksam zu machen. Alles sieht dann doch recht ähnlich aus in den unterschiedlichen Streams und das ist eben, was ich mit dem Fehlen von Glaubwürdigkeitshinweisen meinte. Auf klassischen Printerzeugnissen haben Sie unterschiedliche Glaubwürdigkeitshinweise. Sie haben zum einen die Autorin oder den Autor, der öffentlich gemacht wird. Sie haben die Länge eines Beitrags und die Platzierung, die Ihnen auch Auskunft darüber geben, welche Relevanz ein gewisser Inhalt hat. Und all diese Hinweise sind nur sehr eingeschränkt auf den Plattformen vorhanden. Das heißt, es fällt uns auf den Plattformen doch eher schwierig, zwischen unterschiedlichen Inhalten unterschiedlicher Qualität zu unterscheiden und überhaupt erst die Möglichkeit wahrzunehmen, Qualität zu erkennen und auch zu konsumieren. Es kann durchaus passieren, dass wir sozusagen mal an die Falschen geraten, die vielleicht nicht so hehre Absichten haben und das uns gar nicht so klar ist, weil uns vielleicht das Einordnungsvermögen fehlt. Und das wird eben durch dieses standardisierte Design von Plattformen auch erschwert. Das heißt, wir haben es vielleicht mit einer aversen, demokratietheoretisch nicht so günstigen Auswahl von Nachrichten oder Inhalten zu tun. Wir haben es aber auch mit einer, und das legen auch verschiedene Studien nahe, eher oberflächlichen Auseinandersetzung mit Nachrichteninhalten in sozialen Medien zu tun. Die Rezeption oder die Auseinandersetzung findet eher flüchtig und fragmentarisch statt. Auch das, weil eben Nachrichten oder politische Inhalte relativ zerstückelt ausgespielt werden in den Social Media Feeds. Sie haben eben gar nicht die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen. Insbesondere, wenn es Ihnen als Nutzer und Nutzerin erschwert wird, weiterführende Informationen aufzurufen. Wenn Sie an Instagram denken, brauchen Sie 4, 5 Schritte, um auf einen Link zu kommen, der Ihnen den ganzen Beitrag auf der Website eines Nachrichtenmediums zeigt. Das ist natürlich gewollt. Ich hatte eingangs schon gesprochen von Login-Effekten. Plattformen wenden verschiedene Mittel an in ihrem technischen Design, die sie möglichst lange auf der Plattform halten sollen. Und das ein Charakteristikum dessen ist das Fehlen oder der erschwerte Zugang zu Links, die es ihnen erlauben würden, sich tiefer mit der Materie zu befassen. Außerdem ihr Nutzungsverhalten dadurch, dass Nachrichtennutzung eher ein nebensächliches Motiv ist, ist dadurch gekennzeichnet, dass Sie Social Media mal aufrufen, wenn Sie gerade dazu Zeit haben. Sie wollen vielleicht Leer- oder Wartezeiten überbrücken, Sie wollen sich schnell informieren. Und das begünstigt natürlich auch nicht die tiefe und unvoreingenommene Auseinandersetzung mit Inhalten, also auch von Nachrichten. Insgesamt haben wir es also mit einer Verkürzung zu tun von politisch relevanten Informationen, mit einer Entkontextualisierung. Ich hatte schon von den Informationsschnipseln gesprochen, die aus ursprünglichen redaktionellen Kontexten herausgenommen sind und eben mit vielen verschiedenen anderen Inhalten unterschiedlichster Qualität algorithmisch in den Feeds ausgespielt werden. Und all das erschwert es eben, Hintergrundwissen zu erwerben und die Glaubwürdigkeit und Relevanz von Inhalten einzuordnen. Das bedeutet natürlich auch, dass auch Nachrichtenkompetenz vor neue Herausforderungen gestellt ist, um deutlich zu machen, wie können wir eigentlich die Herkunft, die Absicht, die Qualität von Dingen, von Inhalten auf Social Media erkennen. Insgesamt also zeigen unterschiedliche Studien, dass der Beitrag der Nutzung von Social Media zum Erwerb von politischem Wissen doch eher gering ist und Social Media nicht die vor einigen Jahren noch mit ihnen verknüpfte Hoffnung erfüllen, Wissensklüfte zu schließen. Hintergrund dieser Vorstellung war durch ihre softe Ansprache, dadurch, dass Nachrichten eher ein Nebenprodukt sind und auch zufällig ihnen begegnen, wenn sie Social Media für andere Dinge nutzen, werden vielleicht bestimmte Leute wieder mehr Nachrichten nutzen oder überhaupt mehr Nachrichten nutzen. Menschen, die vorher nicht so affin waren für politische Informationen oder für Nachrichten, eben durch diesen zufälligen Kontakt. Aber, das legen verschiedene Studien nahe, diese Hoffnung hat sich bisher nicht erfüllt. Das Wissen, das sie erwerben auf Social Media, ist dann doch nicht so tiefgehend und darüber hinausgehend teilweise sogar illusorisch. Es gibt einige Studien, die sich anschauen, welches objektive Wissen erwerben Menschen eigentlich auf Social Media und wie informiert fühlen sie sich eigentlich. Und da können wir in einigen Studien sehen, dass sich manche dann doch informierter fühlen, als die tatsächlich messbar sind. Und das kann natürlich auch negative Effekte auf zum Beispiel politische Partizipation haben oder auf ihr Nutzungsverhalten. Wenn sie sich schon informiert genug fühlen, dann werden Sie wahrscheinlich keine weiteren Infos aufrufen. Ja, was heißt das alles jetzt? Deutlich ist hoffentlich geworden, dass Plattformen Einfluss auf alle drei Dimensionen der Qualität öffentlicher Kommunikation nehmen. Und das macht sie meinungsmächtig. Meinungsmacht, das können wir definieren als die Fähigkeit von Plattformen Einfluss auf die Qualität der Produktion, Distribution und Rezeption von Themen, Fakten und Meinungen, aber auch von Qualität zu nehmen und auf diesem Weg individuelle und öffentliche Meinungsbildungsprozesse zu beeinflussen. Das heißt, Plattformen, die prägen, was produziert wird, was wir wahrnehmen und auch, wie wir Inhalte verarbeiten. Und alles in allem hat die Plattformisierung von Öffentlichkeiten also eher ambivalente Folgen für die Abbildung gesellschaftlicher Heterogenität. Also welche Akteure haben eigentlich Zugang mit ihren Themen und Perspektiven zur Öffentlichkeit und sind höher und sichtbar? Und für die Synchronisierung, das heißt, gelingt es eigentlich noch gemeinsame Themenöffentlichkeiten oder ein Common Meeting Ground herzustellen? Und gelingt es, dass wir alle uns über die gleichen Dinge austauschen und unterhalten können? Aber auch für die Herstellung sozialer Kohäsion. Einerseits bieten Plattformen breitere Inklusionsmöglichkeiten. Es kann auch Gruppen und Akteuren gelingen, die vielleicht vorher marginalisiert waren und die nicht so den Zugang zur Öffentlichkeit hatten, für sich Gehör zu schaffen. Andererseits begünstigt die Plattformisierung die Fragmentierung in Gruppen und Einzelinteressen. Sie begünstigt ein affektives Nutzungsverhalten, dadurch eben, dass sie vielleicht nur 140 oder 280 Zeichen haben, um Aufmerksamkeit zu erzielen und sich zuspitzen müssen. Oder dass sie sehr schnell Inhalte weiterteilen können, ohne sie teilweise gelesen zu haben. Auch dazu gibt es Studien, die zeigen, die überwiegende Mehrheit der Menschen, die Nachrichten auf Twitter teilt, hat diese Nachricht noch nicht mal gelesen. Und sie begünstigt auch eine Kakophonie von unterschiedlichen Themen, Perspektiven und Meinungen. Also wir haben es mit einem vielleicht riesigen, überfordernden Wirrwarr an unterschiedlichen Stimmen zu tun. Und uns fehlt vielleicht manchmal die Motivation oder auch das Vermögen und die Kompetenz, die Nachrichtenkompetenz, diese Kakophonie einzuordnen. Das prasselt auf uns ein. Und wir selbst wissen aus einer Studie, die wir vor kurzem durchgeführt haben, dass es einige Gruppen gibt, die sich indessen überfordert fühlen und aus dem öffentlichen Diskurs zurückziehen. Hervorheben können wir auch, dass es eben nicht nur die negativen Wirkungen oder die positiven Wirkungen gibt. Das Ganze ist ambivalent und wir brauchen dazu auch noch mehr Daten. Ein Punkt, auf den ich gleich zu sprechen kommen möchte. Beziehungsweise möchte ich noch über ein paar Alternativen sprechen. Ich hatte ja eingangs erzählt, wie teilweise willkürlich diese Entstehungsgeschichte von Social Media als Nachrichtenkanal anmutet. Das zeigt auch, wenn wir es mit Social Media als strategischen Akteure zu tun haben, dass wir selbst auch gestalten können, dass wir selbst auch die Entstehung von Öffentlichkeiten gestalten können. Und es scheint so, dass in den letzten Monaten, Jahren das Momentum und die Einsicht entsteht, vielleicht muss man da doch was tun. Wir haben es doch mit einer Dominanz zu tun von wenigen, vor allem in den USA und auch in China verordneten Diensteanbietern zu tun, die eben bestimmen, was wird produziert oder wie wird es produziert, was erlangt Sichtbarkeit und wie verarbeiten wir Dinge und wie diskutieren wir über Dinge und dass wir dafür Alternativen brauchen. Das Momentum ist da, weil viel gesprochen wird über die Notwendigkeit zum Beispiel digitaler Souveränität in der EU. Das Momentum ist da, weil auch öffentlich-rechtliche Plattformen gehandelt werden als Pioniere, die sich, weil sie vielleicht die Ressourcen und die Kompetenzen dazu haben, einsetzen sollen für kooperative Plattformen, dass sie offen stehen müssen, auch für Bildungseinrichtungen oder für andere journalistische, auch kommerzielle Angebote. Es wird auch darüber gesprochen, kann man bei den Algorithmen ansetzen. Algorithmische Personalisierung, die nicht unbedingt auf individuelle Relevanz abzielt und auf Polarisierung oder Affekt, sondern die es schafft, verschiedene Perspektiven miteinander zu verbinden. Deswegen, ja, ist das Momentum jetzt da, darüber zu sprechen, zu diskutieren, wie kann eine solche Plattform, die sich am Gemeinwohl orientiert, aussehen? Wie kann die finanziert werden? Welche Inhalte sollten da ausgespielt werden? Wie sollte die algorithmische Personalisierung funktionieren? Müssen wir gleichzeitig aber auch die Dominanz digitaler Plattformen schärfer regulieren, als dass das die bisherige Regulierung in der EU mit dem Digital Services Act kann? Oder funktioniert die Durchsetzung? Was brauchen wir dafür? Viele offene Fragen, die diskutiert werden, wofür wir aber auch mehr empirische Evidenz brauchen. Das noch als letzter Punkt vielleicht. In den vergangenen Jahren war es so, dass Plattformen oft und auch gezielt den Zugang zu Daten, zu Nutzungsdaten auf ihren Plattformen unterbunden haben. Über die Motive mag man streiten, aber das macht es eben für die Forschung sehr schwierig, genau herauszufinden, mit welcher Produktions- und Distributions- und Rezeptionsqualität haben wir es eigentlich zu tun. Wünschenswert wäre natürlich, wenn wir so eine empirische Evidenz haben, um gezielt Implikationen abzuleiten, was wir eigentlich brauchen, wo wollen wir hin. Der Zugang wurde massiv erschwert in den vergangenen Jahren. Es gibt einen kleinen Hoffnungsschimmer mit dem Digital Services Act. Der schreibt vor, dass zugelassene Forscher, Forscherinnen Anspruch auf Zugang haben, um bestimmte Risiken zu erforschen. Aber das ist gerade erst am Anfang stehend. Und da müssen wir schauen, wie sehr wird dieses Recht eigentlich durchgesetzt und reicht das, um die diversen Qualitätsgefährdungen, über die ich gesprochen habe, gut fassen zu können und daraus dann Alternativen ableiten zu können. So viel von meiner Seite und ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich auf eine Diskussion.
Das war der Medienwissenschaftler Pascal Schneiders über die Plattformisierung der Öffentlichkeit. Er hat seinen Vortrag am 3. Juni 2025 in Mainz gehalten, und zwar im Rahmen der Ringvorlesung Medien und Gesellschaft im Wandel. Organisiert hat diese Ringvorlesung das Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg Universität Mainz.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.